Herzlich willkommen zu Wofür stehst du morgens auf? Lebenssinn von A bis Z mit Tobias Esch und Suse Schumacher.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Funke-Podcasts mit der wunderbaren Suse Schumacher, Waldtherapeutin, Waldcoachin, Positivpsychologin und Gefährtin.
Und Tobias Esch, Bestsellerautor, Mediziner, Gesundheitswissenschaftler, Glücksforscher, Motorradfahrer und noch vieles mehr. Zu unserem Podcast, Wofür stehst du morgens auf? Lebenssinn von A bis Z. Und ich habe mir heute für unsere spezielle Folge, wo es um die Generationen X, Y und Z geht, hier Verstärkung geholt von Sera Bijab und Eyup. Und die wollte ich jetzt mal fragen, wofür seid denn ihr heute Morgen aufgestanden? Wer mag antworten?
Ja, also ich dachte eigentlich heute Schule, aber dann habe ich irgendwie mitbekommen, dass wir hierher kommen. Und dann habe ich halt auch natürlich das Angebot bekommen, dass wir heute hier irgendwie Podcast machen könnten. Hat mir natürlich gefallen, ne?
Kann man nicht Nein sagen. Und du, wofür bist du morgens aufgestanden?
Also ich wollte mal sehen, wie es hier so ist.
Ah, Tobias, hast du auch eine Frage an? Das ist ja die Gen Z-Generation. Also die sind 2009 geboren. Hast du an die eine
Frage?
Ja,
also ja, meine Frage an euch wäre, also erstmal toll, dass ihr da seid. Finde ich super klasse, dass ihr hier mitmacht. Wir Generationen miteinander hier verbunden. Der alte weiße Mann und die jungen Menschen. Was würdet ihr sagen, was mögt ihr an eurer Generation besonders gerne? Also Ihr, wenn wir sagen, ihr seid eine Generation, was gefällt euch an eurer Generation? Wie schaut ihr auf euch?
Also das ist halt sehr viele verschiedene Gruppen gibt zum Beispiel, was das Style angeht, was das Sprechen angeht, also die Redensart, wie die Leute miteinander reden. Also ja, das gefällt mir und man kann sich immer irgendwo anschließen, also man ist fast nie einsam.
Und, ja. Aha. Also das heißt, dass das Gemeinsame, der Style, die Art, wie ihr sprecht, dass man nie alleine ist. Gibt es irgendwas, was euch nervt an eurer Generation, was ihr doof findet?
Oder an anderen Generationen, älteren Menschen?
Also dass die älteren Menschen, sie mögen uns nicht, so haben wir das Gefühl. Wir haben das Gefühl, dass sie uns nicht mögen.
Oh, das ist aber schrecklich.
Warum? Warum glaubt ihr?
Weil die älteren Menschen sind irgendwie sehr unhöflich zu uns, auch wenn wir höflich sind zu ihnen. Deswegen, also es passiert schon ab und zu, aber es gibt auch sehr höfliche.
Nicht alle natürlich.
Das ist ja schrecklich. Hörst du das? Aber damit, wir sind da raus, ne? Wir sind ja sowieso, oder?
Wir sind von der höflichen Sorte, meinst du? Oder,
ja, genau. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr mit hier im Studio seid. Ja, und genau, ich freue mich.
Ich habe eine Frage nochmal. Ja, eine Frage. Weil wir sprechen heute ja so ein bisschen über diesen Zusammenhalt, den Kitt zwischen den Generationen. Jetzt habt ihr gesagt, die Älteren finden euch unhöflich. Habt ihr Vorbilder? Gibt es irgendwo bei euch in der Familie, vielleicht Großeltern oder im Verein, im Sportstudio, irgendwo, wo ihr seid, gibt es ältere Menschen, die ihr auch zum Vorbild habt oder vielleicht in den Social Media? Irgendwo gibt es auch ältere Leute, wo ihr bewusst auch sagt, Mensch, so möchte ich auch gerne mal alt werden. Gibt es sowas bei euch?
Klar, also in meiner Familie sind alle lebensfreudig und die haben alle schöne Berufe, mit denen sie alle glücklich sind. Und das wünschen die auch für mich und die sind auf jeden Fall meine Vorbilder. Auch im Internet so ältere Leute, die immer noch sehr fit sind oder viel erzählen, dass man immer die Jugend ausleben soll. Ich finde, die sind ein sehr schönes Beispiel.
Super schön.
Siehst du, da nehmen wir uns mal ein Beispiel dran, ja?
Ab wann fangen denn bei euch eigentlich ältere Menschen an? Also wir sind ja nur beide weißhaarig, Suse und ich, und insofern definitiv älter. Aber wenn ihr so auf eure Eltern und Großeltern und so schaut, ab wann sagt ihr so, das sind jetzt die Alten? Wenn, vielleicht vom Alter her oder von der Situation in der Familie, wo beginnt euch das? Wo fangen die Alten an, das große Reich der Älteren? Wann beginnt das?
So, ich denke mal, so erst ab, wenn man halt sein erstes Enkelkind bekommen hat. Oder?
Toll.
Oh, dann bin ich noch gar nicht so alt. Yay.
Toll. Das finde ich eine tolle, eine echt tolle Antwort, eine ganz tolle Definition, muss ich sagen. Das nehme ich mal mit. Finde ich klasse. Kann ich total gut mitleben. Danke.
Ja, danke euch, dass ihr hier im Studio wart. Und ich glaube, ihr müsst jetzt wieder zurück zu eurer Klasse. Da geht's nämlich weiter hier bei Funke Medien. Und wer weiß, was es noch alles heute zu tun gibt hier. Ja?
Danke.
Okay, vielen Dank.
Schönen Tag.
Ja, Tobias, wofür bist du heute Morgen aufgestanden?
Also du hast es ja schon angedeutet in deiner Anmoderation. Ich bin tatsächlich heute mal wieder mit dem Motorrad gekommen, nachdem das Motorrad zwischendurch gar nicht mehr anspringen wollte und ähnlichem, habe ich jetzt selbstständig Ärmel hochgekrempelt, Ölwechsel gemacht und es fuhr heute Morgen wieder und dieses Gefühl wieder Freiheit und Wind um die Nase zu haben, das hat sich sehr, sehr schön angefühlt. Suse, wie war es bei dir? Wofür bist du heute aufgestanden?
Bin tatsächlich aufgestanden, um zu verstehen, was uns trennt und was uns verbindet vielleicht, weil wir sind ja nicht die gleiche Generation. Aber bevor wir mit dem neuen Thema starten, vielleicht erstmal die Challenge aus der letzten Woche. Da ging es ja um Weisheit und die Idee war, einen älteren Mitmenschen anzusprechen, ihn als wirklich Ressource von Lebenserfahrung auch zu sehen und ihn zu fragen, was seine Erkenntnis oder sein Vermächtnis ist in diesem Leben, in dem er schon so lange lebt. Wie war's? Hast du ältere Menschen getroffen?
Ja, ich habe ja den Vorteil, dass ich durch meine mittlerweile 92-jährige Mutter immer Zugang habe zur älteren Generation und nutze das auch gerne, muss ich sagen. Und habe das auch gemacht, tatsächlich, jetzt nicht nur mit meiner Mutter, mit der ich das natürlich auch schon häufiger gemacht habe, weil wir viel miteinander sprechen, aber im Umfeld meiner Mutter die Frage gestellt und was im Grunde genommen vielleicht weniger überraschend ist und trotzdem immer wieder ein ja auch bescheiden werden lässt, ist, dass die entscheidende Antwort, die ich bekomme, ist wirklich Dankbarkeit. Mhm. Das ist das, was mir immer wieder genannt wird, gerade von Älteren. Mhm. Man erwartet sonst welche großen philosophischen Taktrate über den Sinn des Lebens oder was weiß ich. Und das, was mir häufig und auch in diesem Fall wieder genannt wurde, das allererste war Dankbarkeit. Mhm. Die Frage sozusagen, das Vermächtnis ist, wenn man so will, die Dinge, die da sind, nicht immer für selbstverständlich nehmen und immer schon das Nächste danach dahinter sehen und erwarten, sondern genau das, was jetzt ist, als das zu nehmen, was es ist und genau dafür dankbar zu sein, jeden Morgen im Grunde genommen.
Mhm. Ja, schön. Ich habe übrigens auch, ich habe auch eine Dankbarkeitsantwort tatsächlich. Und ich gestehe aber, ich war auf dem Workshop und ich hatte so viel um die Ohren und ich hatte immer nur jüngere Menschen um mich rum. Also da war ich die Älteste. Und stattdessen habe ich aber dann ein Zitat wiedergefunden, das der amerikanische Physiker John B. Goodenough mal irgendwann mit 95, glaube ich, gesagt hat. Der ist mit 101 der älteste Nobelpreisträger jemals gewesen. Und der hat gesagt, diese ganze Welt erfüllt mich einfach nur mit Staunen. Und alles, was ich sagen kann, ist, dass ich dankbar bin. Ich glaube, so ist doch das Leben, dass wir nie genau wissen, ob wir gerade bloß Glück haben oder ob wir gesegnet sind.
Ja, wie nett. Und schön auch, dass wir beide, unabhängig davon, wir hatten jetzt vorher nicht darüber gesprochen, das Motiv der Dankbarkeit bekommen haben. Und da lohnt es sich auch nochmal kurz, auch während wir beide hier sprechen, auch nochmal kurz in sich zu gehen. Wie ist das mit für einen selbst? Also das Motiv der Dankbarkeit ist sicherlich etwas, was im Alltag, im täglichen Tun, an der Supermarktkasse, im Stau auf der A40 oder sonst wo, völlig im Hintergrund ist. Mhm. Und dann hört man diese Älteren und die sagen, nee, das gehört eigentlich als zentrales Motiv in den Vordergrund.
Ja, also für mich ist es schon sehr präsent tatsächlich, weil, also jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, dass ich gerade einen wirklich richtig schönen Frauenworkshop hinter mir habe, also mit und einfach auch sehe, wie Frauen empowered werden und so in ihre Prozesse kommen, dann bin ich dafür total dankbar am Ende, wenn ich feststelle, es hat alles so funktioniert. Also das ist ja auch immer so ein, wenn du mehrere Tage zusammen bist, so ein Aufbau. Wie baust du so einen Workshop auf? Was nehmen die mit? Und dann das Feedback zu bekommen und zu sehen, dann in die Gesichter zu schauen und zu sehen, wie die Gesichter sich auch verändert haben. Das ist immer so ein Moment, wo ich dann wirklich auch dankbar und Danke sage in den Himmel oder ins Universum oder und dann so sehr dankbar bin für mein Leben und dass ich solche Sachen machen kann. Also dass ich in dem arbeiten kann, in diesem Beruf arbeiten kann, in dem ich arbeite.
Ja, aber finde ich total nachvollziehbar und auch schön, dass du das so beschreiben kannst. Du hast gerade das Zitat von dem gesegnet sein, ja?
Ja.
Was ich bei den Älteren höre, wenn sie von Dankbarkeit sprechen, und das ist auch nochmal was mir oft zu denken gibt, ist, bin ich dankbar für etwas, was ich erreicht habe oder für etwas, was ich jetzt gestalten durfte, so wie ein Workshop oder sonst was? Oder bin ich einfach dankbar, Punkt. Also Dankbarkeit als Haltung, ohne etwas getan zu haben, ohne etwas erreichen zu müssen, ohne daran eine Leistung zu knüpfen, sondern das, was ich bei den Älteren höre, ist häufig die Dankbarkeit für sich. Also als wirkliches Gefühl, nicht konditioniert, sondern dass ich da bin, dass das Leben mich gewählt hat.
Ja, oder dass ich etwas auch bekommen habe. Weißt du, also ich kann mich manchmal auch freuen, dass in meinem Garten eine neue Blume blüht oder so und mir ihre Schönheit schenkt. Dafür bin ich auch dankbar. Da habe ich aber selber gar nichts gemacht, aber ich bin einfach, ich würdige das. Ja. Okay, aber kommen wir mal zum heutigen Thema und das passt ja vielleicht auch ganz gut zu den Generationen X, Y und Z. Und ich bin ganz ehrlich, als du das Thema vorgeschlagen hast, war ich nicht so begeistert, weil ich so strenge Einordnungen nach Geburtsdatum schwierig finde. Zumal, wenn sie so genutzt werden, um so Pauschalurteile oder Stereotype zu erzeugen. Aber der Ursprung dieser Einteilung kommt ja von einem kanadischen Autoren und Schriftsteller, nämlich Douglas Copeland. Und der hat in den 1991er Jahren, hätte ich fast gesagt, 1991, das Buch Die Generation X, Tales for an Accelerated Culture, also auf Deutsch etwa Geschichte einer beschleunigten Kultur, geschrieben. Und hat eigentlich eine Generation geschildert oder einzelne Personen in kleinen Geschichten erzählt. Und daraus hat sich dann diese Einteilung entwickelt. Nutzt ihr das wissenschaftlich auch? Also ist das ein Thema bei euch in der Forschung?
Also das ist jetzt tatsächlich in unserer Forschung, ist das aus genau den Gründen, die du beschrieben hast, eigentlich diese strenge Einteilung gar nicht das zentrale Thema, weil wir ja vor allen Dingen die Entwicklung zum Beispiel von Glück und Zufriedenheit über die Lebensperspektive anschauen und das verändert sich eben über das Leben, auch bei den einzelnen Generationen, wo es aber sehr wohl eine Rolle spielt. Ich bin ja nun auch Arbeitgeber sozusagen und Institutsleiter und wir haben viele, viele Menschen, die zu uns kommen und mit uns arbeiten und ein ständiges Kommen und Gehen. Das heißt, im Rahmen von Bewerbungsgesprächen und von Auswahlgesprächen, auch mit Studierenden, spielt das natürlich schon eine Rolle. Und ich will nicht verheimlichen, jenseits von Stereotypen, dass es schon eine Veränderung gegeben hat über die letzten, ich sag jetzt mal, 15 Jahre, wo ich im engeren, oder ja, knapp 20 Jahre, scheiße, wo ich sozusagen mit solchen Gesprächen befasst bin. Und man sieht da schon eine Veränderung im täglichen Mitarbeiten. Und dieses Thema Work-Life-Balance zum Beispiel, was ja bei uns inzwischen fast so eine Art Schimpfwort geworden ist aktuell, das spielt natürlich schon in unseren ganz täglichen Entscheidungen sehr wohl eine Rolle. Ja. Wie ist das bei dir? Wo begegnet dir das?
Nicht so tatsächlich. Und ich habe jetzt auch für alle, die zuhören und gerade sagen, welche Generation bin ich denn? Also meine Söhne wissen das beide ganz gut, aber wie wird das noch eingeteilt? Also die da so ein bisschen unklar sind, habe ich gedacht, wir können das einmal aufschlüsseln.
Bitte.
Nämlich ich habe die Babyboomer mal mit reingenommen, weil ich gerade noch so an der Grenze Babyboomer bin und damit dann jetzt auch mein Geburtsdatum verrate, nämlich 1946, also quasi ein Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg, bis 1964 geborenen. Dann gibt's die Generation X, das sind die, die zwischen 1965 und 80 geboren sind, die mit Walkman, Kaltem Krieg und MTV aufgewachsen sind, um das so ein bisschen mal platt oder einzugrenzen. Dann die Generation Y, die Millennials werden sie auch genannt. Die sind von 1981 bis 1995 geboren, in dem Range, und aufgewachsen zwischen Mauerfall und iPhone. Und dann gibt's die Gen Zs oder auch die Zoomer. Die sind ab 1996 geboren, mit Social Media aufgewachsen und eigentlich ja auch in einer Welt, die sich ständig verändert. Tobias, so viel darf man verraten. Ich bin Babyboomer-Generation, du aber nicht, sondern du zählst zur Generation MTV. Was unterscheidet meine Generation von deiner?
Ha. Also jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, dass diese scharfen Grenzen natürlich im Grunde genommen schwierig sind. Aber wenn man mal so ein Schlaglicht darauf werfen will, ich sage jetzt mal das Thema Golf. Der Golf war sozusagen Sinnbild einer heilen Welt, die, sage ich mal, das Schlimmste nicht erlebt hat, die auch nicht Teil der 68er-Generation war, sondern wo im Grunde genommen andere dafür gekämpft hatten, dass die Dinge so funktionieren und man sich im Grunde genommen auf seiner Scholle begann einzurichten, was dann später ja auch führend wurde, nicht? Aber
es ist
also
ein Buch, die Generation Golf ist ein Buch von Florian Illies gewesen, ne?
Ganz genau, ganz genau. Und also ich würde mal sagen, nach den Disruptionen, die Nachkriegszeit, die 50er Jahre natürlich, die Aufbruchsjahre, auch die Situation Gleichberechtigung, Männer und Frauen, Familiensituation, das war alles noch sehr, sehr traditionell. Dann kam der Aufbruch der letztendlich 68er. Die Generation, in die ich dann sozusagen hineingeboren wurde, theoretisch muss ich gleich dazu sagen, hatte das schon hinter sich. Und da war schon zumindest in Deutschland, anders als in der Schweiz sozusagen, das Thema Frauenwahlrecht und all das war kein Thema mehr. Also will sagen, ich bin aufgewachsen in einem Haushalt, wo meine Mutter selbstverständlich voll eingebunden war in Organisation der Familie, Arbeitsprozesse etc. Muss aber dazu sagen, weil zwischen meinen Eltern und mir eine Generation fehlt. Also meine Eltern sind in den 20ern beziehungsweise dann 30er Jahren geboren, habe ich ganz viel auch noch von deiner Babyboomer-Generation sozusagen mitbekommen. In mir ist sicherlich mehr Babyboomer als Generation X, weil ich im Grunde genommen ein Kind genau der Eltern der 20er und 30er Jahre bin. Insofern, und da sieht man schon, ich passe eigentlich nicht so ganz 100% in diese Schublade. Wie ist das für dich?
Ich passe da auch nicht rein, habe ich das Gefühl. Also ich fühle mich
aber
eher.
Aber was würdest du sagen, ist deine Generation? Also
ich würde eher sagen, ich bin tatsächlich in der Generation X, fühle ich mich eher zu Hause. Aber ich bin eben auch so ganz scharf mit 1964 Babyboomer noch. Womit ich aber anfangen kann, das ist eine ganz andere Einteilung, nämlich, dass ich quasi die Kriegsenkelgeneration bin. Weil meine Eltern auch in den 30ern geboren sind und Kriegskinder waren. Und damit kann ich was anfangen. Also vielleicht sogar mehr als jetzt mit Babyboomer, was sich ja auch daran festmacht, dass so 1964 ein wahrer Babyboom in Deutschland stattfand und dann mit dem Pille, eben diesen Pillenknick danach, es den danach gab, ne?
Aber also vielleicht kann man da schon mal direkt festhalten für unsere Diskussion und auch für die HörerInnen. Also während mein Vater zum Beispiel war während der Kriegszeit erwachsen, ne? Der war selber Soldat. Also das heißt, da bin ich sogar, wenn man so will, von den Eltern her noch älter als du.
Ja.
Aber das, was wahrscheinlich, und darüber sprechen wir jetzt ja auch, diese Generationeneinteilung ausmacht, ist vor allem die Peer Group. Also was sind die Einflüsse, die wir miteinander geteilt haben in unserer Jugend. Mhm. Und ich denke schon, dass da ganz viel Prägendes dabei ist. Mhm. Und insofern vielleicht weniger das Geburtsjahr entscheidend ist, sondern sehr viel mehr, in welcher Kultur wir aufgewachsen sind.
Ja, genau. Da kommen wir auch nachher noch mal kurz zu. Aber ich möchte jetzt erstmal eigentlich fragen, was nützt denn so ein Wissen über die verschiedenen Generationen überhaupt?
Also, warum wir das Thema gewählt haben, ist, dass die Frage, wofür stehst du morgens auf, natürlich genau ganz viel mit diesen kulturellen Aspekten zu tun hat. Wir haben ja schon an anderer Stelle darüber gesprochen, dass ich nenne das die vierte Dimension der Gesundheit, eben das neben den gängigen Definitionen von Gesundheit, körperlich gesund, mental gesund und sozial teilhabend, die vierte Dimension ist, fühle ich mich zu Hause in meinem Leben, in der Gegend, wo ich bin, mit den Menschen, die mich umgeben, bin ich verbunden mit den Menschen, und dann gibt es noch irgendwas Größeres, etwas Spirituelles oder einen Sinn in meinem Leben. Mhm. Und ich glaube, dass die Frage, wofür man aufsteht, ob man sich kulturell verbunden fühlt, mit einer Generation, ob man sich zu Hause fühlt, im Leben, in der Schulklasse, im Studium, bei der Arbeit, im Bus, wenn ich mit Gleichaltrigen unterwegs bin,
ja,
auf dem Festival, ob ich das Gefühl habe, ich gehöre dazu. Das ist schon etwas, was, wenn man ganz ehrlich ist, schon echt wichtig ist. Mhm. Also die Frage weniger XYZ, sondern bin ich in der Kultur, in der Generation, in der ich bin, zu Hause, teile ich mit der etwas und bin ich bewusst in dieser Generation auch angekommen und beheimatet, und bin ich ganz stark abgegrenzt, zum Beispiel von den Älteren, die ich als höflich oder unhöflich empfinde oder als Gegenpol empfinde. Ja. Und je stärker diese Polarisierung ist, kann das, wenn ich dazugehöre, ein starkes Identitätsmerkmal sein, wenn ich das Gefühl habe, gerade eben nicht, knapp nicht dazu zu gehören, dann bin ich quasi ständig fremd in meiner Generation. Und auch das sehen wir sehr wohl auch bei unseren PatientInnen und Menschen, mit denen wir arbeiten, bei uns in der Ambulanz. Es gibt unglaublich viele Menschen, man soll das nicht glauben, die das Gefühl haben, so gerade tickt nicht dazu zu gehören. Und das macht was mit uns.
Ja, aber ist das wirklich so an einem Geburtsdatum geknüpft, oder hängt das nicht viel eher mit damit zusammen, dass bestimmte, also wenn du sagst, jetzt bei euch in der Ambulanz oder so, bestimmte auch vielleicht psychische Erkrankungen oder so eben eigentlich out of the box, also außerhalb der Norm sind?
Ja, das könnte man denken. Ich nenne ja gerade solche Erkrankungen wie Burnout und ähnliches, auch häufig bestimmte Formen von Schmerzerkrankungen, Schlafprobleme und ähnliches. Da muss man im Zweifelsfall natürlich immer genau nachgucken. Ich will das jetzt hier nicht pauschal sagen, aber sag mal, es gibt so ein Muster, und das nenne ich dann häufig auch die Unglückserkrankung. Und ein Motiv des Unglücks ist eben einerseits dieses Gefühl, entweder nicht dazu zu gehören, oder aber einen sozialen Druck zu empfinden, eine bestimmte Verhaltensweise auch sozusagen zu offenbaren, die entweder gar nicht mir entspricht oder aber die mir sehr wohl entspricht, und dann aber zu erleben, dass ich ausgegrenzt werde von zum Beispiel den Älteren. Und wir haben ja das Thema schon vorhin kurz angetickt, Work-Life-Balance so als aktuell in unserer aktuellen auch politischen Debatte, gesellschaftlichen Debatte so als böses Wort, so als rote Flagge, die eben die Trennung zwischen den Generationen so stark macht, nämlich da sind die einen, die immer gearbeitet haben, die immer die Ärmel hochgekrempelt haben.
Genau,
die
Jugend arbeitet nicht mehr, die sind nicht mehr belastbar und so, ne?
Genau. Und dadurch entsteht etwas Trennendes, was zwar auf der einen Seite hilft, ein bisschen zu verstehen, warum ist das so, wie das ist, wie kann ich mich verorten, aber viel stärker, und deswegen war ja die Frage, wofür stehst du morgens auf, und dieses Generationenthema auch, wie kriegen wir da auch wieder die Brücken gebaut? Sind wir nicht am Ende des Tages, und so wie wir beide heute auch eingestiegen sind, merken wir das ja, sind wir nicht am Ende des Tages alle für die gleichen Motive geboren worden, gehen durchs Leben und haben eigentlich vielleicht die gleiche unsichtbare Geschichte, die wir erzählen?
Ja.
Und ist dieses Trennende, was in diesem Generationenthema drin ist, vielleicht manchmal hilfreich, wenn zum Beispiel Erkrankungen da sind, aber oft etwas, was mich was sozusagen den Fluss durchbricht. Mhm. Also das Gemeinsame, künstlich könnte man fast sagen, unterbricht. Und dadurch fällt dann auch so ein Kartenhaus, auch so eine Gesellschaft mitunter zusammen. Ich weiß nicht, wie erlebst du das, auch im Kontakt mit deinen Kindern?
Ja, das ist also ganz interessant. Ich hab darüber auch nachgedacht, zumal meine beiden Kinder ja 11 Jahre auseinander sind und dementsprechend tatsächlich auch zwei unterschiedlichen Generationen angehören, wenn man diese Einteilung hat. Und bei dem Größeren würde ich wirklich sagen, der hat so diese Sinnfrage, ne? Warum machen wir das eigentlich hier alles? Und ist auf seine Art super bescheiden, weil er auch mit Klimakrise und so weiter sehr intensiv groß geworden ist und sich immer wieder fragt, wie kann ich meinen Fußabdruck möglichst gering halten? Und der Kleine ist so eher, oh, wo geht's weiter? Was? Der findet alles spannend. Der ist ganz schnell entflammbar, aber dann ist da manchmal auch so die Frage, wo ist jetzt mein Durchhaltevermögen oder so, ne? Also der, wenn ich überlege, was er für verschiedene Ideen erst studieren und jetzt wahrscheinlich eher eine Ausbildung machen, was er da schon alles hatte, dann kann ich da schon Unterschiede sehen und gleichzeitig kenne ich auch ganz viele Menschen, die sagen zu mir, naja, der Große ist mehr so wie du, weil, oder der kommt mehr nach dir, weil der ist ja auch Garten- und Landschaftsbauer, das heißt, der beschäftigt sich auch ganz viel mit Natur, und der Kleine, der kommt mehr nach deinem Mann, der ist so immer auf 180 und am Rumchecken. So.
Ja, aber ich finde, du hast gerade zweimal Dinge gesagt, wo ich nochmal einmal ganz kurz auch nochmal, auch für die HörerInnen, nochmal mit der Taschenlampe drauf leuchten will.
Ja.
Also ich bin jetzt mal ganz provokant. Hinter diesem Generationenthema schlummert ja ein Vorwurf. Und der Vorwurf ist der jungen Generation an die Älteren: Schaut mal, ihr arbeitet die ganze Zeit, ihr habt überhaupt keine Sinnlichkeit mehr, ihr seid völlig entkoppelt von euch selbst und der Gesellschaft, ihr seht überhaupt nicht, was wichtig ist, und ihr habt diesen Planeten in die Kacke geritten.
Genau.
Und ihr wollt uns erzählen, wie wir leben sollen, wo ihr doch am Ende moralisch und faktisch gescheitert seid. Ihr habt uns das hier alles eingebrockt, von den Renten, vom Klima, von allem. Und ihr seid moralisch illegitim. Ihr seid nicht legitimiert, uns irgendwas zu erzählen. Deswegen machen wir das an. Ich bin jetzt mal sehr schwarz-weiß, sehr stereotyp.
Absolut.
Und die ältere Generation sagt: Ihr seid verweichlicht, ihr haltet nicht mehr durch. Dinge werden nur bewegt, wenn man auch Dinge mal zu Ende bringt. Es gibt zwei Sachen, habe ich im Spiegel vor vielen Jahren mal gelesen, die anzeigen, dass man durchhalten kann. Dass man einen Marathon laufen kann, nämlich es schafft, mal über ein halbes Jahr oder ein Jahr zu trainieren, auf den Punkt hin. Oder zum Beispiel das zweite Thema war damals der Promotion. Also etwas anzufangen und es wirklich zu Ende zu bringen, auch wenn es schwierig ist. Mhm. Das könnt ihr Jungen ja gar nicht. Mhm. Und ich hatte gerade jetzt vor kurzem... Was denn?
Ich sag, was für ein Blödsinn.
Ja, genau, aber ich sag jetzt mal diese beiden Polaritäten. Das ist ja das Unausgesprochene. Darüber redet ja keiner, aber das ist ja eigentlich das, worum es hier geht. Und ja, ich hatte gerade vor zwei Tagen die Diskussion im KollegInnenkreis, dass ich selber in den letzten 11 Jahren, glaube ich, 2 Tage krank war. In 11 Jahren. Und wenn ich gleichzeitig auf meine Mitarbeitenden schaue, wenn die da sind, machen die tolle Arbeit. Mhm. Aber wenn ich mir anschaue, wie selbstverständlich in Deutschland das ist, neben den 6 Wochen Urlaub, auch 6 Wochen Krankheit und dann noch 2 Wochen Feiertage. Das heißt, dass eine ganze Arbeitnehmerinnenschaft sozusagen 3 Monate im Jahr einfach nicht da ist. Mhm. Das ist etwas, was man im Grunde genommen auch erstmal verdauen muss. Kurzum, also dahinter steckt natürlich knallhart ein Konflikt.
Ja.
Und die Frage ist, kann man den auflösen?
Ja, ich würde es anders packen. Ich würde sagen, so wie die Soziologin Donatella Meadows, die spricht nämlich von generationalen Prägungen, also Erfahrungen, die für eine Generation grundlegend sind. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an die Gen Zs denke, also die jetzt so 18 oder nee, jünger sind, also von, was hatte ich vorhin gesagt, von 1996 bis 2010, so diese diese Generation, dann weiß ich, einerseits hatten wir da Corona, ja, was glaube ich als Prägung ganz schön reinhaut, und dann kommt ja dann auch noch hinzu, dass wir dass es so tatsächlich auch Studien gibt, wo über die mentale Gesundheit oder die psychische Gesundheit dieser Generation geforscht wird und auch gezeigt wird, dass die viel belasteter sind. Also einfach auch, weil sie in einer ganz anderen, schnelllebigeren Zeit mit enormem Leistungsdruck und unglaublich vielen Angeboten und so weiter aufwachsen. Also die, sich da dann zu orientieren, ist, glaube ich, auch nicht die einfachste aller Möglichkeiten oder Wege, die es gibt. Mhm.
Ja, ich denke, und vielleicht kann man da auch die sag mal, das Ganze nochmal zusammenbinden und eben nicht trennen. Weder die eine Interpretation sozusagen arbeiten, sich selbst auch ein Stück weit ausbeuten, sich selbst vernachlässigen, noch die andere, ich sag jetzt mal, das Private als das Reich sozusagen zu sehen, in dem man sich verwirklicht. Beides ist erstens sowieso nicht wahr und zweitens ist in der Mitte wahrscheinlich genau der Ausgleich zu finden, denn es ist völlig klar, dass die jungen Menschen heute eine Welt vorfinden, die unglaublich schwierig und komplex ist und nicht wirklich verlockend.
Ich finde deswegen eigentlich auch diese Lebensphasenmodelle, die ich gelernt habe im Psychologiestudium, viel schlauer, weil da geht es ja so um psychosoziale Entwicklungsaufgaben, die wir in einem bestimmten Alter haben. Also ich sage jetzt mal als Beispiel Mutter und Vaterschaft. Ja, da gibt es nur diese biologische Lücke, irgendwann ist da zumindest bei Frauen Schluss, dann kannst du keine Kinder mehr bekommen oder so. Das heißt, das sind dann bestimmte Rollen, die in bestimmten Altersphasen auftreten. Das finde ich eigentlich eine schlauere Einteilung, aber das könnte man natürlich auch stundenlang weitermachen. Mhm. Und ich könnte dich jetzt auch fragen, wie ist dein chinesisches Horoskop?
Oh Gott, das weiß ich gar nicht. Ja, weißt du das?
Ja, ich weiß das. Genau. Ich bin Holzdrache.
Okay.
Irgendwo muss der Wald ja herkommen.
Ich bin wahrscheinlich Schaukelpferd. Keine Ahnung.
Aber es heißt ja auch immer, die Generationen haben verschiedene Werte. Und du hast ja vorhin schon gesagt, vielleicht sind das gar nicht verschiedene Werte, sondern es geht immer um die gleichen Grundbedürfnisse wieder, nämlich Zugehörigkeit, Anerkennung und Gestaltungsspielraum auch, ne?
Genau, und die beiden anderen, die noch fehlen, ist Wachstum und letztendlich Leben. Also einfach wirklich ausreichend Sicherheit zu haben, um das Leben auch, um Zutrauen zu haben, dass man das Leben gestalten wird. Und beides ist für die jüngere Generation heute gar nicht mehr so selbstverständlich. Weder das Wachstum, weil auch Wachstum per se heute gar nicht unbedingt positiv besetzt ist. Und Sicherheit ist wirklich überhaupt nicht das, was die Jungen heute sehen. Also insofern muss man sagen, sie sind auch mehr vielleicht als wir bei ihren Grundbedürfnissen und Grundwerten herausgefordert.
Ja. Ja, wenn ich an meine Generation denke, da ging es ja noch um Aufbau und da waren noch alle möglichen Ressourcen auch da. Und da konntest du dir richtig was aufbauen, ja. Da konntest du dir dein Häusle bauen und dein Auto vor der Tür und so. Und das sind ja laute so Sachen, die heute gar nicht mehr so selbstverständlich sind. Deswegen lass uns mal, wir haben ja jetzt schon so Risiken und Nebenwirkungen schon so ein bisschen angesprochen, dass es manchmal auch das Geburtsjahr auf das Geburtsjahr reduziert zu werden. Statt sich die Persönlichkeit anzugucken, vielleicht nicht immer so sinnvoll ist. Was denkst du denn, sind manche gesellschaftlichen Probleme, die wirklich generationsbedingt sind? Oder ist das, steckt da irgendwas Tieferes dahinter?
Also ich glaube, die Älteren neigen dazu, sich als die Wissenden zu generieren.
Die Weisen?
Die Weisen, die Wissenden und fühlen sich auf der anderen Seite auch bewusst oder fühlen sich mitunter auch abgehängt. Weil wir natürlich heute sehen von den Jüngeren, dass sie durch soziale Medien, durch vieles andere eine Geschwindigkeit haben, da auch eine Sprache sprechen, die auch die Älteren gar nicht mehr verstehen. Mhm. Das heißt, ich glaube, dass die Motive, wofür Mensch morgens aufsteht, sich überhaupt nicht geändert haben. Gar nicht. Ja. Weder von X nach Y nach Z oder Babyboomer. Aber was es heute mehr denn je braucht, ist eine Kultur des Zuhörens und des Verstehens, ja, des Aufeinanderzugehens und des Einladens. Und zwar dieses Einladen muss von beiden Seiten kommen. Es ist weder die ältere Generation, von der ich das auch erwarte, aber auch die Jüngeren müssen die Älteren einladen. Und deswegen brauchen wir Vorbilder. Und zwar jugendliche Vorbilder und ältere Vorbilder und dazwischen. Weil wir voneinander nur lernen können, weil egal wie wir auf X oder Y oder Z schauen, das, was heute für mich gilt und für dich morgen gilt, tauscht sich irgendwann um. Mhm. Wir latschen alle in diese gleichen Situationen hinein und deswegen können wir nur voneinander lernen.
Mhm. Genau, also statt Generationenkampf, Generationenkompetenz. Ja, also
ja,
was,
und Kollaboration. Und,
ja, was, wenn Weisheit nicht nur im Alter ist oder im Alter kommt, sondern eben auch beim Zuhören. Ja.
Ja.
Vielleicht auch als, ja, Alter gar nicht als gemeinsamer Nenner, also weil wir unterschiedliche Alter haben, sondern eher so eine Sehnsucht wieder nach Verbundenheit und Wirksamkeit und Sinn.
Ja, und dass man sich auch klar macht, jenseits dieses engen Fensters, XYZ und jetzt Jugendlichen und dann die Älteren. Und das ist ja auch die Frage, wann beginnen eigentlich die Älteren? Ja, sind das die 40-Jährigen, die 50-Jährigen, die 70? Die, so, wenn man ganz ehrlich ist, das ist auch immer nur ein ganz kleiner Ausschnitt.
Ja.
Weil die heutigen Älteren waren auch mal klein und davor gab es Vorfahren. Davor gab es es gibt Nachfahren und Vorfahren. Also sich auch klar zu machen, wir alle, die wir gerade da sind, sind nur ein winziger Ausschnitt dessen, was die Menschheit und auch Familie, meine Gesellschaft ausmacht. Also bescheidener werden, sich klar machen, da hat niemand für sich die Weisheit gepachtet, sondern jeder ist durch die gleichen Dinge gelaufen, unbedarft durchs Leben gestolpert. Und da gab es noch Generationen und Generationen davor. Und da wird es auch, Gottlob oder wem auch immer Lob, Generationen und Generationen danach geben. Also zusammenrücken. Weil da draußen gibt's noch so viel mehr. Und zu glauben, dass wir in dieser kleinen zeitlichen Spanne, wo wir gemeinsam auf dieser Erde sind, irgendwie die Wissenden und die Unwissenden oder die Richtigen und die Falschen haben, ist natürlich totaler Unsinn.
Ja.
Weil wir alle genauso doof und naiv sind, im Grunde genommen, wenn man das ganz große Bild anschaut. Und keiner hat die Weisheit oder die Lösung am Ende für sich parat.
Jetzt habe ich gerade, bevor wir jetzt gleich nämlich die Challenge zu unserer Challenge heute kommen, jetzt habe ich gerade noch die Info gekriegt, wir haben eine Leserinnenzuschrift, glaube ich, ja? Und die hast du, weil ich habe die nicht.
Wir haben eine noch zum Thema Mut.
Ja.
Ich lese dir mal vor von einer vorherigen Folge. Du müsstest dann spontan, liebe Soße, Gedanken machen. Und zwar ist das Flora. Hallo, ich bin Flora. Ich gehe allein in den, also wie gesagt, zum Thema Mut, ne?
Ich gehe
allein in den Club, ich spreche Leute an, mache denen auch Komplimente und gehe auch alleine essen. Bloß am nächsten Tag, da schäme ich mich sehr drüber, also dass sie sozusagen, dass sie alleine rausgeht, Leute anspricht, Komplimente macht, alleine essen geht. Am nächsten Tag, da schäme ich mich sehr dafür und über eine Antwort von euch würde ich mich sehr freuen.
Ui, das finde ich jetzt ehrlicherweise ganz schön schwierig, weil ich gar nicht so genau weiß oder verstehe oder auch gerne wissen würde, was ist denn bei ihr das Schamvolle dann? Also ist das Schamvolle, dass sie Leute angesprochen hat oder fremden Leuten Komplimente gemacht hat oder so?
Das höre ich da raus. Das andere, was ich raushöre, ist, dass sie alleine ist.
Ja.
Also dass sie die Scham, alleine zu sein.
Ja, könnte auch sein. Also ich würde jetzt Folgendes vorschlagen, liebe Flora, die du das hoffentlich hörst, dass du das nochmal ein bisschen vertiefst, damit wir ein bisschen besser darauf antworten können, weil mir fällt jetzt so spontan nicht so viel dazu ein. Hast du eine Idee oder noch irgendwas anzumerken?
Naja, ich würde es vielleicht mal so sagen. Das Gefühl von Scham ist ja ein Gefühl, was uns immer mal wieder auch erfüllt, weil wir das Gefühl haben, falle ich aus der Norm. Also auch die Aufforderung, mein Verhalten nochmal anzuschauen. Aber Scham kommt mit Schuld. Und rauszugehen, das Leben zu leben, zu genießen, sich zu offenbaren, Menschen anzusprechen, alleine zu sein oder nicht alleine zu sein, all das hat mit Schuld und Scham erstmal nichts zu tun, sondern mein Gefühl sagt mir, wenn sie es denn tut und genau das zum Zuschrift, als Zuschrift zum Thema Mut, als mutig empfindet, würde ich sagen, das ist das, worum es geht. Ne?
Ja,
das,
genau.
Es gibt nichts Gutes, frei nach Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Man tut es, genau.
Und nicht tun mag manchmal die weniger schamvolle und die weniger mutige Variante sein, aber nur aus dem Tun erwächst Wachstum und Verbundenheit und Leben. Und insofern erstmal würde ich sagen, Flora, weiter so.
Weiter so, würde ich auch sagen. Ja, kommen wir zu unserer Challenge. Und da, wir waren ja eben schon miteinander sprechen, in Verbindung sein bei diesen Themen. Deswegen würde ich jetzt vorschlagen, die Challenge diesmal ist, sich mit jemandem zu unterhalten, der in einer anderen Generation ist, also vielleicht jemand Älteres oder jemand Jüngeres, und zuzuhören und vielleicht drei Fragen zu stellen, nämlich: Was bedeutet für dich ein guter Tag? Was gibt deinem Leben Sinn? Und natürlich die Frage aller Fragen:
Wofür stehst du morgens auf?
Genau. Vielleicht entdeckt ihr ja mehr Gemeinsamkeiten, als ihr dachtet. Und damit verabschieden wir uns heute von der Folge über die Generation XYZ. Gibt natürlich eigentlich noch viel, viel mehr dazu zu sagen. Aber die Zeit rennt und in 14 Tagen gibt's ja ein neues Thema, nämlich Y gleich
Youth oder Jugend.
Jugend. Und ich habe so ein bisschen erweitert, Jugendlichkeit. Ja. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teil sie doch, like sie, schreib uns etwas drunter. Also bei Spotify zum Beispiel kann man Kommentare hinterlassen. Oder natürlich haben wir auch eine E-Mail, die gleich noch eingeblendet wird, nämlich podcast.berlin@funkemedien.de. Und ansonsten wünschen wir dir viel Spaß, hoffen, dass du die Challenge mitmachst und sind sehr gespannt, was da für dich rauskommt an Erkenntnissen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wir hören
Tschüss.
Uns.
Tschüss. Wir hören uns.
Herzlich willkommen zu Wofür stehst du morgens auf? Lebenssinn von A bis Z mit Tobias Esch und Suse Schumacher.